Gebet schon bewirken. Ich habe heute einen Bibeltext für uns, der es in sich hat. Nicht, weil er besonders kompliziert wäre oder schwierig zu verstehen, sondern einfach nur, weil er in unserem Alltag so schnell wieder vergessen ist. Und er mahnt uns doch eindringlich, was unsere Aufgabe wäre, unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu Christi ist. Ich nehme an, wir alle kennen die Geschichte von Sodom und Gomorras Untergang. Ihre Vernichtung durch Feuer und Schwefel vom Himmel herab. Heute noch wird mit Sodom und Gomorra verglichen, wenn man etwas sehr Gottloses oder Anstößiges oder Unmoralisches trifft. Das ist wie in Sodom und Gomorra hier. Kennt bestimmt jeder von euch. Diese Redewendung hat sich bald 4000 Jahre gehalten. Aber erinnert ihr euch auch an die Begebenheit unmittelbar bevor das geschah? Unmittelbar vor dieser Vernichtung, die wir alle aus der Sonntagsschule kennen. Das war immerhin eine, in der Jahwe selbst vom Himmel hinunterstieg, um zu sehen, ob das Geschrei und die Sündhaftigkeit Sodoms und dieser Region tatsächlich so schlimm ist. Der Besuch dreier Männer, respektive Engel oder Gottesboten, bei Abraham. Sie verheißen Sarah den versprochenen Sohn innerhalb des nächsten Jahres, sind aber auch gekommen, um zu sehen, wie es um Sodom und Gomorra steht. Zwei der drei Männer gehen in Richtung Sodom, der Stadt, wo auch Lot, der Neffe von Abraham, zu Hause ist. Einer bleibt. Im Urtext steht hier, er bleibt vor Abraham stehen und wartet auf etwas. Er erwartet etwas von Abraham, was er auch von uns heute noch erwartet, was relevant ist und uns ein Beispiel sein soll. Ich lese uns aus 1. Mose 18, 22 bis 33. Da wandten sich die Männer ab und gingen nach Sodom, während Jahwe noch bei Abraham stehen blieb. Abraham trat dicht heran und sagte, willst du wirklich die Gerechten mit den Gottlosen beseitigen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die mit umkommen lassen und den Ort nicht wegen der 50 verschonen? Du kannst doch die Gerechten nicht mit den Gottlosen töten, die einen nicht genauso wie die anderen behandeln. Nein, das kannst du nicht tun. Hält sich der Richter der ganzen Welt denn nicht selber ans Recht? Wenn ich 50 Gerechte in der Stadt finde, erwidert Jahwe, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Da nahm Abraham wieder das Wort. Ich habe mich nun einmal vorgewagt, zu meinem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen dieser 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich 45 dort finde, erwidert er. Abraham fuhr fort, und wenn es nur 40 sind, dann verschone ich sie wegen der 40, erwidert er. Bitte, mein Herr, sagt Abraham, werde nicht zornig, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich nur 30. Dann verschone ich sie wegen der 30. Da ging er wieder hin. Ich habe es nun einmal gewagt, zu meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich nur 20 dort. Auch wenn es nur 20 sind, vernichte ich sie nicht. Bitte werde nicht zornig, Herr, sagt Abraham. Ich will nur noch einmal reden. Vielleicht findet man auch nur 10. Ich verschone sie auch wegen der 10, antwortet Jahwe. Dann brach er das Gespräch ab und ging weg. Abraham kehrte nach Hause zurück. Jahwe bleibt direkt vor Abraham stehen, fordert ihn ohne Worte zu etwas auf. Abraham tritt hinzu, geht auf diese Aufforderung ein. Emotional und physisch tritt er Gott nahe. Gott ist uns immer neu. Er will von uns hören, will mit uns Beziehung führen. Und wir? Wir treten zuversichtlich vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Nach Hebräer 4,16. Zu was wird Abraham hier aufgefordert? Was erwartet Gott denn an dieser Stelle vor der Zerstörung von Sodom und Gomorra von Abraham? Abraham kennt Gott aus den bisher mit ihm gemachten Erfahrungen. Er sagt, Ungerechtigkeit ist kein Teil von Gott. Das bist du nicht, das sei ferne von dir. In Vers 23 sagt er, willst du wirklich die Gerechten mit den Gottlosen beseitigen, töten? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Gerecht in den Augen von Gott ist, wer nach seinem Recht lebt, nach Treue und Wahrheit sucht, nach Gott sucht. Gott nannte Noah einen Gerechten. Finden sich 50 solcher Gerechte in der Stadt? Abraham macht sich Sorgen. Sorgen um seine Nachbarn, seine Mitmenschen. Natürlich auch um Lot, seinen Neffen, der dort unten in einer der Städte wohnt. Doch Abraham bittet nicht um Lot und seine Familie. Er bittet um alle Menschen dort. Um 50, 45, 40. Er tritt vor Gottes Thron und bittet um Gnade und Erbarmen und Hilfe zur rechten Zeit. Abraham wird vor Gott zum Fürbitter, um seine Mitmenschen. Er wird zum Beter, um Erbarmen, für seine Nachbarn. Welche Kraft haben Fürbittegebete? Was bewirken sie? Jakobus sagt, bekennt alseinander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Jakobus war einer der Halbbrüder von Jesus und fordert uns hier ganz unumwunden zur Fürbitte auf. Das sei wirksam und mag vieles zu verändern. Auch Paulus, der große Missionar, Evangelist und Apostel, betet für seine Mitmenschen. Wir lesen es in fast jedem seiner Briefe. Jeden Tag danken wir Gott für euch alle und erwähnen euch jedes Mal in unseren Gebeten. Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Selbst Jesus betet für uns. Johannes 17. Für sie bete ich. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Fürbitte für unsere Mitmenschen zu tun bedeutet, vor Gottes Thron treten, von sich selbst wegzusehen und um Gnade, Erbarmen und Hilfe für andere Menschen zu bitten. Dieses zu Gott hinzutreten, in Beziehung mit dem Schöpfer treten, und die eigene Position als vollmächtige Priester und stellvertretende Fürsprecher vor Gottes Thron einzunehmen, ist eines der größten Privilegien, der mächtigsten Werkzeuge und geheimnisvollstes Wunder, das wir als Gottes Nachfolger geschenkt bekommen haben. Diese Gebete symbolisieren das Höherachten des Anderen, das Höherstellen der Bedürfnisse meines Nächsten über mich selbst hinaus. Im Gebet über meine Wünsche, meine Bedürfnisse hinaus für den Anderen um Bewahrung, Erbarmen und Segen zu bitten. Wir treten damit direkt in die Fußstapfen unseres Rabbis Jesus. Demütig bitten wir Gott den Vater um sein Bewahren, Erhalten und Hilfe in der Not eines anderen. Wenn ich 50 Gerechte in der Stadt finde, Vers 26, erwidert Jahwe, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Für vergeben steht hier im Hebräischen Nassa. Aufheben, ertragen, auf sich nehmen, auf sich laden. Gott geht auf Abrahams Bitte ein. Finden sich 50 Gerechte in Sodom oder Gomorra, wird er um deren Willen sein Angesicht voll Gnade aufheben und wird er um der Gerechten Willen die Schuld auf sich laden und die Ungerechten leben lassen. Unverdiente Gnade und Erbarmen, das bewirkt die Fürbitte. Das Wegsehen von sich selbst hin zu dem, was wir für andere tun können, was wir erflehen können vor dem Thron Gottes, Gnade und Erbarmen. Vers 27, da nahm Abraham wieder das Wort. Ich habe mich nun einmal vorgewagt, zu meinem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 fünf Gerechte. Willst du wegen dieser fünf die ganze Stadt vernichten? Abraham weiß, dass wir Menschen nur Staub und Asche sind. Gott könnte ihm die Beziehung aufkündigen oder ihm einfach so das Leben aushauchen. Er hat viel zu verlieren. Von der Erde nahm Gott die Zutaten für die Erschaffung der Menschen. Und zu diesem Staub werden wir auch wieder werden. Keine gute Position für Verhandlungen mit dem Allmächtigen. Keine Machtposition, wie wir sie so gerne haben, nicht am längeren Hebel sitzen. Es geht um viel. Abraham wagt sich vor. Es geht um viel. Es geht um das Leben selbst. Einige Verse später, in Vers 30, bittet Abraham dann sogar, Gott möge nicht zornig werden, wenn er um noch mehr Erbarmen bitte. Wenn es nur 30 oder sogar nur 20 Menschen wären. 10 Gerechte in der Stadt. Nein, Gott wird nicht zornig. Gott lehrt Abraham eine wichtige Lektion. Selbst wenn er nur 10 Gerechte fände, würde Gott Gnadenzeit bewirken. Leben für die Gerechten und Aufschub zur Erkenntnis, Lebenszeit zur Umkehr und Erbarmen für die Ungerechten. Hier entsteht eine Spannung. Gottes Gerechtigkeit fordert das Strafen von den Ungerechten, ihrem sündigen und lasterhaften Tun. Doch Gottes Barmherzigkeit öffnet den Raum weit für Abrahams Fürbitte, macht ein Bitten für die anderen möglich. Lukas 1,50 sagt, und seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Du, ich und Abraham können Gottes Gerechtigkeit vertrauen. Seine Gnade und Erbarmen sind unermesslich groß. Es ist ein tiefes Geheimnis von Gottes Wesen, dass wir Erlösten die wir Tempel des Heiligen Geistes sind, durch Jesus in die Lage versetzt wurden, Gottes Erbarmen, seine Gnade und sein Wille zur Rettung anderer herauszufordern. Es ist noch Gnadenzeit. Gottes Bereitschaft zur Vergebung dauert immer noch an. Doch gerade uns Gläubigen gilt diese göttliche Aufforderung. Vor uns bleibt Gott stehen und erwartet diese Fürbitte. Unterstellen wir uns Gottes Willen, nehmen wir das uns übertragene Amt als Priester und Fürbitter für andere an und treten im Gebet für unsere Mitmenschen vor Gott? Oder ziehen wir uns in unsere christliche Bubble zurück? Hauptsache mir, meiner Familie, meiner Kirche, meinem Job, meinen Mitmenschen da gerade so, Familienmitglieder geht es gut? Was gehen mich die anderen an? Was interessiert mich mein Nächster? Meine Regierung? Oder das ferne Land, in welchem Christen für den Glauben verfolgt, eingesperrt oder gefoltert werden? Die Kranken und Leidenden? Keine Zeit für Gebet? Keine Gedanken um das Wohlergehen anderer, ihrer Errettung, Linderung von Leid, Krankheit, Tod? Zurück zu Abraham. Hier nimmt Gottes Handeln seinen Lauf. Gott findet keinen Gerechten in Sodom und Gomorra. Nicht einmal Lot ist gerecht. Lot wird gerettet, weil Gott es so will. Die zwei Engel müssen Lot mehr als einmal tragen, um schlussendlich zu bringen, zu fliehen. Und schlussendlich flieht er nicht ins Gebirge, wie die Engel ihn anweisen, sondern bittet darum, in eine kleinere Stadt fliehen zu dürfen. Anstatt in Richtung dereinst verheißenes Land, Kanaan, flieht Lot in die entgegengesetzte Richtung, wo später die Moabiter und Ammoniter, die Nachkommen von Lot aus eigener Verbindung mit seinen Töchtern, leben werden. Gott erhört seine Bitte und verschont die von Lot ausgewählte Stadt. Er lässt dem Mensch seinen freien Willen. Und trotz unverdienter Rettung und Verschonung wählt Lot nicht die segensversprechende neue Heimat, sondern wiederum sein Verderben. Aber hier, an dieser Stelle, verdankt er seine jetzige Rettung Abrahams Fürbitte und Gottes unermessliche Gnade, selbst den Einzelnen nicht zu übersehen. Selbst dem Einzelnen nachzugehen, dem Verlorenen Rettung anzubieten. Jener, der die 99 Schafe stehen lässt, um das eine verloren gegangene zu finden. Jesus, unser Hohepriester selbst, geht dem Einzelnen nach. Ist dich nicht zu schade, dem einen nachzulaufen, stundenlang zu suchen, die ganze Herde stehen zu lassen, um das 99. zu retten? Selbst wenn das bedeutet, dass er die Rettung nur anbieten kann und sie vom Menschen vielleicht nie ergriffen wird. Und wir sollen es genauso tun. Epheser 5,1. Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus, der Messias, hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war seine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Jesus, der oberste hohe Priester, der Gerechte schlechthin, der keine einzige Sünde kannte, er starb für uns Ungerechte. Ihn sandte Gott auf die Welt, um unsere Schuld zu tragen. Gottes Sohn ist der wahre und der einzige Vermittler zwischen Gottes Gerechtigkeit und seinem Erbarmen. Er ist derjenige, der uns Fürbitte für andere, unser Amt als Priester, als Fürbitter erst ermöglicht, indem er sich selbst als Opfer hingab, zur Bezahlung aller Ungerechtigkeit. Er ist der wahre, der erste Fürsprecher vor Gottes Thron. Er tritt vor den Vater und nimmt unsere Schuld und unsere Scham auf sich selbst, damit wir reingewaschen und gerechtfertigt hinzutreten dürfen. Jesu Tod am Kreuz ist die vollkommene Erfüllung einer Fürbitte. Der Fürbitte um jeden einzelnen Menschen durch alle Zeiten hindurch. Abraham verhandelte lange vor Jesu Opfertod am Kreuz, wie viele Gerechte es mindestens braucht, um eine furchtbar sündengepflasterte Stadt zu verschonen. Können einzelne Gerechte den Unterschied ausmachen für Gottes Gnade? Das ist doch im Kern die Frage von Abraham. Und auch unsere Frage. Macht denn ein Gerechter einen Unterschied? Macht ein Fürbittegebet, ein Hinzutreten vor den Thron und die Bitte um Erbarmen, Zeit zur Umkehr, Hilfe in der Not einen Unterschied? Macht mein Fürbittegebet für den Nächsten den Unterschied? Jesus, der Gerechte, der erste und oberste hohe Priester schlechthin, erklärte diese Frage ein für allemal. Er gab sich als Opfer. Der einzige Gerechte, der eine ohne den winzigsten Fehler, für all die Ungerechten, damit wir gerecht werden vor dem Vater. Damit wir, du und ich, gerecht gesprochen werden und gerechtfertigt erscheinen dürfen vor diesem Thron. Aber vorher, vor diesem Kreuz, vor diesem Tod bat er um unsere Bewahrung. Erkennst du den Stellenwert dieses hohepriesterlichen Fürbittegebets von Jesus selbst? Für sie bete ich, die du mir gegeben hast, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie gehören dir. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Weißt du, ob du heute noch am Leben wärst? Ob Gottes Erbarmen und Erlösung dich gefunden hätte, wenn nicht ein anderer einst für dich Fürbitte getan hätte? Fürbitte um Zeit, Lebenszeit zur Umkehr. Fürbitte um Erbarmen über unser sündiges Tun. Fürbitte um Gnade, Vergebung, Erkenntnis und Liebe. Ich rufe dich heute wieder einmal neu auf, dich ganz persönlich. Nimm deine Verantwortung gegenüber deinen Nächsten an. Tritt voller Zuversicht vor den Thron unseres gerechten und gnädigen Gottes und bitte um sein Erbarmen mit den Menschen, mit deinen Familienmitgliedern, Arbeitskollegen, mit der Regierung. Die haben heute Wahlen in Deutschland. Erbarmen mit seiner Kirche, mit seinen Kindern, mit den verfolgten Christen. Bitte den Vater im Himmel um Zeit und Erkenntnis für alle, die noch verloren sind. Gott selbst hat durch seinen Sohn bewiesen, dass keines dieser Gebete ungehört verhallt. Niemals. Jakobus 5,16. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Und durch Christus, durch seinen Tod am Kreuz, durch sein Hinzutreten vor den Thron seines Vaters, durch sein Opfer bist du gerecht. Du bist gerechtfertigt, heil, vor Gott heil geworden, wirksam zum Gebet für deinen Nächsten. Wirksam zum Fürbittegebet. Ich möchte dich ermutigen, bete, als hinge das Leben deines Nächsten davon ab. Denn nach allem, was ich weiß, ist es oft genug genauso. Amen.